Die Predigt hat den Titel Augen wie eine Feuerflamme. Beginnen wir mit den Anfangsversen aus der Offenbarung Jesu Christi, wie der Herr Jesus dem Jünger, Apostel und Evangelisten Johannes gegeben hat, einige Jahre nachdem er ihn das Evangelium und die drei Johannesbriefe schreiben ließ. Man geht daher davon aus, dass die Offenbarung in den Jahren 94 bis 96 entstanden ist. Und die beginnt so: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Soweit der Text. Was für eine Erscheinung! Der auferstandene Christus wurde von seinen Getreuen ja erst an seiner typischen Art erkannt, weil er ganz anders war als vorher. Am Brotbrechen, am Reden zu Maria und dann bei der Berufung des Paulus vom Himmel her in seinem Lichtglanz heller als die Sonne. Hier aber am Beginn der Offenbarung wird der Oberhirte der Christengemeinden, unser Retter, das Haupt des Leibes, unter anderem damit beschrieben, dass er Augen hat wie eine Feuerflamme. Und dass er so mitten unter den goldenen Leuchtern wandelt, unter seinen Ortsgemeinden. Zweimal wird dieses Attribut vom Herrn selber hervorgehoben, hier und im vierten Sehenschreiben, das an die Gemeinde von Thyatira gerichtet ist. Diese Stadt Thyatira lag 80 Kilometer nördlich von Izmir in der heutigen Türkei. Da erklingen zuerst lobende Worte in der Form von: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Gleich darauf aber folgt ein drohender Tadel und der lautet: Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Feuer, dieses Wort hat in der Bibel, im Wort Gottes, immer mit Gericht zu tun. Und der durchdringende Blick Jesu ist hier auf die Lehre und auf die Unzucht gerichtet, die jene Frau dort in der Gemeinde verbreitet. Und auf alle, die ihrer Lehre folgen. Thyatira in der Landschaft Lydien war die Heimatstadt einer Purpurhändlerin, unseres Lydia bekannt. Sie war die erste Christin in Europa. Sie wurde gläubig mit ihrem ganzen Haus. Und wir müssen uns hier nicht aufhalten mit der Frage, warum in jener Gemeinde einer Frau gestattet wird, zu lehren. Dieser heute sogar weithin geförderte Missstand wird im ersten Brief an Timotheus im zweiten Kapitel hier deutlich und hinreichend geklärt. Als Folge dieser Lehrtätigkeit kam ein schnelles Gericht Jesu über die Gemeinde. Das bewirkte, dass seine Knechte, wie er sie nennt, verführt wurden, Unzucht zu treiben und Dinge in sich aufzunehmen, die dem Nichtigen geweiht waren, biblisch genannt Götzen. Angedroht wurde vom Herrn außerdem Drangsal, Krankheit und Tod. Und die Gemeinde war dadurch innerlich schon gespalten. Es waren ja nicht alle verführt. Isebel, der Name dieser falschen Prophetin, bedeutet so viel wie unverheiratet, keusch und unberührt. Die Verführung ist ja oft unter klingenden Namen getarnt. Aber eine Isebel ist uns ja nicht neu im Wort Gottes. So hieß einst schon die Tochter des Königs von Tyrus und Sidon, ein Bild auf den Teufel. Edbaal ist er genannt. Er war Priester im Kult der Astarte. Und diese Isebel war als einflussreiche Frau des Königs Ahab, des Sohnes Omris, eine der negativsten Frauenerscheinungen im gesamten Alten Testament. Ständig bestrebt, mit Gewalt und Verführung den Baalsdienst in Israel durchzusetzen. Und bei ihrem irdischen Ende wurde sie dann von den Hunden gefressen, wie es ihr auch prophezeit worden war. Aber ihr verderblicher Einfluss wirkte sich weiter aus. Isebel war nämlich die Mutter der gottlosen Athalia, die zur Gemahlin König Jorams in Juda wurde. Sie hat das gesamte Haus Davids ermordet. Übrig blieb nur der kleine 7-jährige Joas, der von Gott vor ihrer teuflischen Mordlust versteckt wurde. Damit wurde auch dieser erneute Versuch Satans, das Kommen Jesu vorzeitig zu verhindern, vereitelt. Aber was für ein unheimlicher Einfluss von zwei Frauen im Volk Gottes, Mutter und Tochter. Isebel kann deswegen hier in Thyatira auch als ein Synonym gelten, als geschichtslastige Bezeichnung für jene Lehrerin und Verführerin der Gemeinde. Rinecker schrieb dazu, manche vermuten in ihr die Frau des Gemeindeleiters. Und Abraham Meister meint in Anlehnung an die Namensgleichheit im Alten Testament Isebel, das kann auch die Bezeichnung für ein gesamtteuflisches System sein. Wie auch immer, der Augen hat wie eine Feuerflamme, der sieht, was vorgeht in den Gemeinden der gesamten Christenheit aller Zeiten. Er wandelt unter den Leuchtern. Und darum geht es heute. Weil es in vielen christlichen Kirchen und Gemeinden ähnlich zugeht, wo Frauenordination und sexuelle bzw. geistliche Unzucht nichts Seltenes mehr ist. Ohne jetzt unsere Vorstellungskraft allzu sehr zu strapazieren, damit wir nicht selber abdriften von der gesunden Lehre, muss uns doch dieses Bild, dass der Herr Augen hat, wie eine Feuerflamme immer deutlich vor Augen bleiben. Ihm entgeht absolut nichts. Sein Wort gilt. Ich bin es, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Und er fährt fort, indem er auf die restlichen Gläubigen in Thyatira verweist, auf seine übrigen Knechte, die nicht auf die Stimme dieser Frau, dieses teuflischen Systems hören, aber auch auf uns. In Offenbarung 2 steht, euch aber, sage ich, und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Achten wir hier auf den Wortlaut, euch aber, sage ich, und den übrigen, so steht's im Textus Receptus. Und dieses Wort besagt, weil der Herr keine andere Last auf die Nicht-Verführten legen will, dass den Verführten schon die entsprechende Last aufgelegt ist, Götzenopferdienst, das heißt, dem Nichtigen zu dienen und Unzucht treiben zu müssen, heute geistliche Unzucht auch, als Strafe, als Folge dafür, dass sie sich haben verführen lassen von der Frau, und heute könnte man sagen, von der Frau auf dem Tier. Erinnern wir uns, wie oft der Herr sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Und ach, die eigene Blindheit und Taubheit ist ja oft so gewollt, aber der Herr kommt schnell. Sehen wir uns nur um, wir leben in einer Zeit, in der das Wort Gottes immer mehr zurückgedrängt wird, verstümmelt von den Lehrerinnen und Lehrern der Großkirchen. Und auch im evangelikalen Lager hält man nicht mehr inne vor dreister Bibelkritik. Und der einzelne Gläubige, der legt sich heute frech selber zurecht, wie und was er glauben will, was und wie alles zu seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen passt, und die erlauchten Theologinnen und Theologen, um es nochmals endzeitgerecht zu gendern, schaffen die Grundwahrheiten der Bibel von der Kanzel her ab und zerpflücken Gottes Wort mit ihren literarischen Ausführungen mehr und mehr. Um es biblisch korrekt auszudrücken, es werden die Grundfesten umgerissen. Und bedenken wir, wenn wir dabei von Last reden, was Gott zu diesem Wort sagt in Jeremia 23, 33, wenn dich dieses Volk oder ein Prophet oder ein Priester fragen sollte, was ist die Last des Herrn? So sollst du ihnen antworten, was die Last ist? Ich will euch abwerfen, spricht der Herr. Und was heute die Last ist? Der produzierte Abfall, der in der Christenheit kommen musste. Denn der gesamte, jetzt konzertiert abdriftende Großteil der westlichen Christenheit unterliegt dem Urteil, seit Jahrzehnten nicht Acht gehabt zu haben. Das Wort Gottes nicht entsprechend geliebt und nicht genug geschätzt zu haben, aber das eigene Leben hier auf Erden mehr zu lieben als den Sohn Gottes. Und jetzt greifen die Folgen. Die Last, das Gericht ist da, der Abfall von Christus ist da. Und schier unmöglich ist es geworden, dem Verderben zu entfliehen. Viele werden es auch gar nicht wollen. Einzelne werden noch um Bußfertigkeit bitten, die Menge aber nicht. Und einen Christenmenschen, wie es ihn früher vereinzelt gegeben hat, der sich einen Homo Unius Libri genannt hat, den Mann eines einzigen Buches, den kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Flut der Informationen durch die Medien und die eigenen Interessen erstickten ja das gute Wort tagtäglich schon im Ansatz, das gute Wort Gottes, wenn sein Einfluss überhaupt noch erwünscht ist und gesucht wird. Jahr für Jahr kommen aber neue Bibelausgaben auf den Markt und man fragt sich, aus welchem Grund? Je nach Bibelkenntnis wird einem diesbezüglich aber bald klar, man findet wichtige Gottesworte in den neuen Ausgaben nicht mehr, höchstens kleingedruckt in der Fußnote. Zum wesentlichsten Bestreben unserer Zeit wird immer mehr, sich des Christus zu entledigen. Denn der mit den Augen wie eine Feuerflamme, der den Namen das Wort Gottes trägt, ist den Betreibern eines geplanten globalen Synkretismus der größte Dorn im Auge. Und so dürfen jetzt die Führer und Theologen der christlichen Kirchen und vieler Gemeinschaften samt Gehilfen Noch eine Zeit lang als Steigbügelhalter fungieren für das Tier. Wenn aber dann der Sinn und Zweck dieser großen Hure erfüllt ist, werden sie und ihre korrupten Helfer von der Macht des Tieres zerstört werden, wie in Offenbarung 17 steht, im Vers 16. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie werden sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Als Feinde Gottes, so beschreibt sie Jakobus in seinem Brief bezüglich ihrer geistlichen Hurerei mit der Welt und ihren ökumenischen Religionen. Und als Feinde Gottes werden all jene bezeichnet, die sich nicht ernsthaft im Glauben von allem antichristlichen Treiben distanzieren. Wie Jakobus schreibt im Kapitel 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und deshalb noch einmal hier das Wort des Herrn an Thyatira: Ich werde die, welche mit der Frau Ehe brechen, in große Drangsal werfen, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke, und ihre Kinder, die geistlichen Kinder der Frau, will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Eine Frage dazu: Wie viele in unseren europäischen christlichen Gemeinden und Kirchen sind wohl geistlich noch am Leben? Was meint ihr? Wie viele sind unvermischt geblieben mit der heutigen modernen Theologie, mit den schwarmgeistigen und irregeleiteten, unheilvollen Strömungen, mit Behauptungen wie, Jesus sei nicht auferstanden? Das ist zum Beispiel Teil der Lehre einer heutigen evangelischen Theologin. Wie steht es mit den geistlichen Kindern dieser theologischen Abtreibungskliniken? Waren die Menschen dort nicht schon von Anfang an dem zweiten Tod preisgegeben, weil ihnen die gute Nahrung des Evangeliums für ihr geistliches Leben und für ihre Seelen vorenthalten wurde? Hat sich nicht schon der von falschen Lehrern verbreitete tödliche Virus, den die westliche Christenheit leichtfertig und unachtsam in sich aufgenommen hat, als eine furchtbare Strafe durch die Kirchen und Gemeinden hindurchgefressen? Da nützen auch die in den letzten Jahrzehnten hochgepuschten Theorien vom unverlierbaren Heil und der Charismatik nichts oder einen lieben Daddy im Himmel anzurufen, schwärmerisch und unbußfertig bis in die Knochen. Im Gegenteil, wie heute von den ehemals biblisch orientierten Menschen in Kirchen und Gemeinden umgegangen wird mit dem personifizierten Wort Gottes, das ist bereits der um sich greifende Tod im Lager der Christenheit und die damit verbundene Anbiederung an die Religionen der Welt zwecks Vermischung. Das ist eine zwangsweise Folgeerkrankung. Wo bleibt denn jetzt der einzelne Christ in seiner Verantwortung vor Gott und vor seinem Wort? Paulus sagt im 2. Korintherbrief im Kapitel 11, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Und wie recht Paulus damit hat, verdorben und abgewandt. Wo stehst du denn jetzt, hier, heute, geistlich? Eine Ewigkeit hast du vor dir, und es wird nicht mehr lange dauern, dann wirst du hinübergehen und wirst stehen vor dem, der Augen hat, wie eine Feuerflamme. Was dann? Da ist es vorbei mit dem Gedudel vom lieben Christuskind, das alle Jahre wiederkommt auf die Erde und dem Geplärr aller charismatischen Lobpreislieder. Da ist es vorbei mit unserem Profilieren voreinander, mit unserer sogenannten Erkenntnis, die ja doch lächerlich ist. Gott ist zu groß und seine Weisheit und Allmacht ist zu groß, als dass wir von Erkenntnis reden könnten vor seinem Angesicht. Da stehst du, da stehe ich unserem Schöpfer, unserem Erlöser und Richter gegenüber. Da stehst du dann vor dem Blick, der dich durchdringt bis ins kleinste Detail. Da stehen wir vor den Augen, die sind wie eine Feuerflamme. Augen, die nicht heute und auch nicht im Gericht zugedrückt werden. Augen, die kein Zwinkern kennen. Für jedes meiner Worte werde ich Rechenschaft ablegen müssen. Für jede in der Gottesferne vergeudete Minute, für mein gesamtes Dasein, für das Leben, das ich als mein Leben betrachtet habe. Die ganze Geschichte, unser Tun in unserer Familie, alles, was wir dabei an Zerstörung hinterlassen haben auf unserem Lebensweg. Ich, du, wir alle, all das und vieles mehr macht jeden von uns aus vor ihm. Klar und deutlich ersichtlich ist das alles für die Augen, die sind wie eine Feuerflamme. Ja, dabei auch die Augen deines Retters, deines Eigentümers, der aber nicht vorbeisehen kann an unseren vielen, vielen Machenschaften, die wir seit Jahrzehnten anhäufen und wie eine schwere Kette hinter uns herschleppen. Wenn unser Retter dir und mir zum Richter werden wird, weil wir uns so oft partout nicht von ihm abhängig gemacht haben, uns stattdessen angefüllt haben mit für uns annehmbaren Gedanken und Lehren, die dem eigenen Herzenswunsch und dem eigenen Willen entsprachen, in unserem selbstgewählten geistlichen Umfeld, aus dem Mund und aus dem Geist der Einflüsterer eines isabellischen Systems, dann wird bei uns alles verbrennen. Gerettet werden wir werden, aber wie durchs Feuer hindurch, wenn wir nicht inzwischen sogar ganz abgefallen sind vom lebendigen Glauben. Wie durchs Feuer hindurch, das ist kein angenehmer Gedanke. Täuschen wir uns nur nicht. Hätte es nicht anders kommen können, wenn wir rechtzeitig die heilende Gnade unseres Heilands ergriffen hätten, der Welt innerlich entflohen? Warum nicht heute? Warum nicht jetzt? In Joel 2,12 steht, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Stellen wir dazu eine Rechnung an, wie viel von unserer Zeit verloren geht für die Ewigkeit. Jeder Tag hat insgesamt 86.400 Sekunden. Und wenn wir 6 Stunden abziehen für die Nachtruhe, verbleiben 64.800 Sekunden. Ziehen wir davon 4 konzentrierte Stunden für geistliches Lesen, Reden und Tun ab, dann bleiben immer noch 50.000 einzelne Sekunden für eigene Gedanken, Überlegungen, Wünsche und auch Sorgen. Also nicht ganz 14 Stunden, für die wir selber täglich verantwortlich zeichnen. Im Hinblick auf den Richterstuhl Christi und die Augen, die uns jetzt beobachten, eine interessante Sache, nicht wahr? Das betrifft dich genau wie mich, es betrifft uns alle. Und alles, was wir Tag für Tag nicht aus dem Glauben tun, was uns nicht aus dem Glauben geht, ist Sünde, sagt Gottes Wort im letzten Satz von Römer 14. Wenn wir uns jetzt noch ein großzügiges Teil für gedankenreduziertes Essen und Trinken und so weiter abziehen, dann häufen wir täglich immer noch ein enormes Sündenkontingent auf in der restlichen Zeit, in der wir unseren eigenen Neigungen und Vorlieben nachgehen, beziehungsweise uns fürchten vor Bedrängnissen, die der Herr an uns heranlässt, nicht wahr? Bald darauf geht uns dann aber der Mund über mit dem, was sich im Herzen bemüßigt fühlt, sich jetzt zu entschuldigen oder anzuklagen, uns selber oder andere. Schaut so das gottgewollte Leben eines Gotteskindes aus, unter den Augen Jesu? Soll das das Leben in der Einfalt Christus gegenüber darstellen, in der Einfachheit ihm gegenüber, die so heilsam ist wie nichts anderes? Bedeutet das vorhin Beschriebene nicht viel mehr, seiner nicht wert zu sein? Aber aus so einer Einstellung, aus so einer Situation heraus, reden wir ja tagtäglich miteinander, begegnen einander, profilieren uns voreinander. Gott hat diese Welt ihrem Eigenwillen überlassen. All die Despoten und Sadisten, all die Gewaltigen über all die Länder und über die Menschen, die sie beherrschen. Aber auch unsere Familien zeugen von Herrschsucht, Bedrückung und Not gegeneinander. Alle großen und kleinen Kriege, alle Streiten, alles Elend, alle Lügen sind die Folge menschlicher Machenschaften in der Gottesferne. Und so bewegt sich jetzt alles einem schrecklichen Höhepunkt zu. Wirtschaftlich, politisch, gesundheitlich, öffentlich und privat, egozentrisch, konfus und chaotisch. Was willst du jetzt tun? Und was werde ich machen? Ein wenig Zeit haben wir noch. Unser Herr, der Augen hat wie eine Feuerflamme, der sagt uns aber nicht vergeblich, es ist nicht egal, was und wie ihr hört, was ihr lest und was ihr wie in euch aufnehmt. Es steht in Lukas 8,18 sein Wort, so habt nun Acht, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Wir haben das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld ja nicht nur einmal gehört oder gelesen, nicht wahr? Aber was sind wir selber anderes als ein Feld, das dauernd von irgendwoher bepflügt und mit Saatgut versehen wird? Wir sind ein Feld, das solches zulässt. Und womit werden wir besät? Mit so vielen verschiedenen Dingen, die wir uns ansehen oder bereitwillig anhören. Dann passen wir auf, was wir da hineinlassen in uns. Rufen wir den Eigentümer unseres Herzensbodens zu Hilfe, ihn, der alles sieht und alles richtet. Sehen wir uns vor in seinem Schutz, denn von der Gegenseite her betrachtet, vom bösen Saatgut des Feindes her, was bietet sich bei lockeren Christengemütern doch für ein offenes Feld an? Und die Ackerkundigen von unten, die schicken sich gnadenlos an, es zu bestellen. Wir aber lassen dabei oft viel zu viel zu vor dem, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Und da werden dann zwei schuldig, der, der sät, und der, der sich besehen lässt. Und dann geht sie auf, die Saat, vor den Augen des Herrn. Und doch pflügen wir nicht gleich konsequent darüber und bestellen unser Feld neu, wie uns das in Christus möglich wäre. Und so wächst und gedeiht das Unkraut weiter. Wir müssen hier unterscheiden, das Gleichnis Jesu vom Unkraut auf dem Acker, wo er sagt, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dieses Gleichnis bezieht sich auf sogenannte fragwürdige Leute in unserer Gemeinschaft. Die dürfen wir nicht mit ausreißen, bevor die Ernte kommt im Reich Gottes. Hier aber, bei der unguten Saat in unserem Herzen, da ist es angebracht, sofort zu handeln, wenn wir schon nicht gewillt waren, achtsam zu sein und vorzubeugen. Sonst kommt die Lügenfrucht in uns zur Reife, wie in Thyatira, und das Gericht beginnt. Und das gilt es so früh als möglich zu verhindern, was uns, nicht aber der Welt, möglich ist, denn, wir haben es heute schon gehört, wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wir, steht hier. Es kommen ja immer wieder Gespräche, Schriften und Vorträge und sonstiges Material auf uns zu, in denen aber nichts als eitler Wind gesät wird und das noch dazu unter unsere alten Dornenhecken, wie schon Hosea geweissagt hat im Kapitel 10, als ihr Gesetzlosigkeit gepflügt habt, habt ihr Unheil geerntet und die Frucht der Falschheit gegessen. Und zwei Kapitel zuvor sagt er, den Wind sehen sie und Sturm werden sie ernten. Da wächst kein Halm. Das Gewächs ergibt kein Mehl. Und sollte es etwas geben, so würden es Fremde verschlingen. Wenn dann die böse Saat, das Unkraut, einmal verwurzelt ist im Herzen, dann ist ja meist keine Kraft mehr da zur Gegenwehr. Dann fallen meist alle in der Gruppe kollektiv darauf herein. Ein Ausbrechen ist dann nur mehr schwer möglich. Und so nimmt der Feind Raum für Raum ein. Und er nimmt das wenige Gute, das anfangs gesät war, auch noch weg, wenn er kann. Hat der Herr uns etwas anderes gesagt? Der Teufel nimmt das Gute weg, das gesät ist. Und den Rest besorgen dann unsere alten menschlichen Disteln und Dornen und der schier unausrottbare, hochfahrende Hochmut in oft kollektiver Eitelkeit. Es gelingt uns sogar, wenn wir Gottes Wort vor uns haben, dass wir auch dabei immer wieder eigenen Träumen, Wunschinterpretationen und Einbildungen nachhängen. Und die Heilige Schrift redet auch von Propheten, die nicht gesandt waren von Gott. Sie spricht von Verkündigern und Auslegern, welche dem Wort Gottes ihr eigenes Wort unterschieben, aufgrund der Eingebungen ihres Herzens und das Gespenst ihres eigenen Kopfes hineinmengen in das, was Gott spricht. Das erheischt ja leider die heutige Kurzsichtigkeit und Oberflächlichkeit. Und auch Gläubige finden nichts mehr dabei. Wenigstens finden sie es nicht so arg, wie es ist, unter den Augen des Herrn, die wie eine Feuerflamme sind, denn es genügt ja den meisten bereits, wenn unter all den menschlichen Gedanken und Worten auch nur etwas aus Gottes Wort dabei ist. Aber eben immer nur etwas aus Gottes Wort. Etwas, das keine Konsequenz im eigenen Leben erfordert, aber doch zum momentanen Wohlgefühl beiträgt. So tut's ja gut. Wer braucht denn heute noch mehr? Aber ist es so gut? Unter den Augen, die sind wie eine Feuerflamme? Ist es rechtens, keine Ohren mehr zu haben, um recht zu hören? Freilich ist es mitunter gut, nur etwas aus Gottes Wort zu haben, wenn man sonst nichts haben kann. Zum Beispiel im Gefängnis, unter einem gottlosen Regime. Ein Wort, einen Spruch, ein Stück Papier aus einer konfiszierten Bibel vielleicht. Dann ist es gut. Aber dieses geringe Etwas aus Gottes gutem und allumfassendem Wort wird zum Gericht, wenn es gepaart ist mit eigenliebiger und eigenmächtiger Vernachlässigung und fahrlässiger Unachtsamkeit. Dann kommt die Verführung und der Abfall vom Wort. Wirklich frommen Herzen, das heißt für Gott in der Tat nützlichen, brauchbaren Herzen, droht hier ja keine Gefahr. Siehe die anderen in Thyatira, die jetzt auf jeden Fall halten sollen, was sie haben. Die werden ja nicht getäuscht durch eine vermengte Lehre, die vom Feind gesät wird, wie in Galatien zum Beispiel. Jede Christengemeinschaft kennt diesen dekadenten Zug nach unten. Jede christliche Familie, ja jedes einzelne Gotteskind wird permanent mehr oder weniger stark versucht und wo es geht, in fortschreitende Vernichtung hineingezogen. Wenn nicht der Wille zum Erhaltenwerden und die Bußfertigkeit größer ist als dieser teuflische Sog. Deshalb spricht Jesus in Markus 4,24, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch auch zugemessen werden und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Und da wird mir auch die Geschwindigkeit meiner momentanen Talfahrt bewusst. Und wenn ich nicht rechtzeitig auf die Bremse steige hier und das Unkraut in mir gänzlich ausrotte und das Hören auf die falsche Botschaft mit Gottes Hilfe einstelle, bekommt mein Abwärtsdrang eine unbeeinflusste Dynamik. Mir wird ja in jedem Fall zugemessen, je nachdem, was und wie ich lese und höre. Fazit: Ich habe so eng am Herrn zu wandeln und so eifrig im Gebet bei ihm zu bleiben, dass sich nichts zwischen ihn und mich drängen kann. Dass nicht ein Prophet oder eine Prophetin oder sonst jemand auftritt und eine Lehre verkündigt, die mich am Ende um das ewige Leben bringt. Und auch etliche, die dann auf mich hören. Gottes Wort wird vom Menschen automatisch verwässert und verfälscht, wenn man mit eigenen Einfällen oder gar in scherzhafter Gesinnung und mit Witzen daran geht. In Jeremia 23 stehen dazu konzentrierte Aussagen. Der Herr sagt dort, wer mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemeinsam, spricht der Herr. Mein Wort, sagt er, voll von Lebenssaft, mit all seiner kraftvollen, nahreichen Körnigkeit, gegenüber eurem strohdürren Menschenwort in seiner Saftlosigkeit und Magerkeit. Und er sagt im Vers 29 in diesem Kapitel, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Ja, mein Wort ist wie ein Feuer, leuchtend, zündend, schmelzend und reinigend. Euer Menschenwort ist nichts als ein Strohfeuer, das binnen Kurzen verbrasselt. Aber mein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Es zermalmt steinerne Herzen und schlägt ein in die Gewissen. Aber Menschenwort ist nichts wie hölzernes Hämmern. Und wieso? Warum wagt ihr es trotzdem, euer mattes Strohfeuer und euer hölzernes Gehämmer hinzuzutragen zur Feuerglut und zum Hammerschlag meines göttlichen Wortes? Und dann steht im Vers 30, darum siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die meine Worte stehlen, einer dem anderen. Siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigenen Zungen nehmen und behaupten, er hat geredet. Dann haben wir Acht, wem und wie wir zuhören. Der, der Augen hat wie eine Feuerflamme, will und wird über alle jene kommen, die ihr eigenes Wort im Mund führen, wie die Propheten des Alten Testaments, die es vermischt haben mit Gottes Wort. Das war und das ist ja immer die erste Tat der Vermischung mit Religion. Die Worte Jesu hier im Sendschreiben an Thyatira beweisen das ganz deutlich. Jeder, der als Lehrer, als Ausleger des göttlichen Wortes auftritt, muss wissen und bedenken, was er tut unter den Augen Jesu. Er ist ja offensichtlich gewillt, damit das ernsteste Geschäft im Universum zu treiben. Und da kann ich nicht leichtfertig vorgehen und mir eigene Gedanken dazu machen oder die leichtfertigen Gedanken eines anderen Menschen mit einbringen. Ich darf nicht mein Stroh unter den göttlichen Weizen mengen, meinen von Sünde durchtriebenen Sauerteig hineinmengen in den göttlichen Teig des Lebens. Vielleicht denkt jemand jetzt, was geht denn das mich an? Ich bin ja kein Verkündiger des Wortes Gottes. Ich laufe nicht Gefahr, Gottes Wort zu vermischen mit dem meinen. Ja, lieber von Christus geretteter Mensch, aber du sitzt jetzt hier und hörst zu. Hörst menschlichen Worten über Gottes Wort zu. Es wird jetzt gesät in dein Herz. Wir alle im Raum sitzen jetzt unter Jesu Augen und jedem von uns wird gegeben bzw. genommen nach seinen Werken. Zuerst nach dem, was und wie wir hören, dann aber nach dem Resultat. Ich werde ernten, je nachdem wie und was ich gehört habe und was ich dann getan habe. Nur wer zuallererst hören will und danach redet und handelt, der wird dann auch stehen im Rat des Herrn. Denn hier gilt wie überall, trachtet zuerst, das heißt trachtet in erster Linie nach dem Wort Gottes. Und selig sind die Armen im Geist, die bei jedem Wort, das sie lesen oder hören, auf ihren Herrn schauen müssen. Denn das heißt Acht haben auf das, was ich höre und lese und in mich aufnehme. Es wurde von einem christlichen Verlag neulich sogar christliches Yoga angeboten, ein wahrhaft teuflischer Rat, weil beim Ausüben von Yoga öffne ich mich nicht aber Gott, sondern dem Okkulten. Ich überlasse mich dabei dem Einfluss der Dämonenwelt und die sehen dann bei mir ein und das Ergebnis ist dementsprechend. Aber der Einfluss muss nicht aus der Esoterik oder vom Spiritismus oder Okkultismus stammen. Alles, was ich unachtsam an mein Herz heranlasse, ob akustisch oder schriftlich, es wird mich alles innerlich beeinflussen, es wird mich alles ablenken, mich beschäftigen und mich vom Heil und mehr oder weniger schnell von meinem Heiland innerlich entfernen. Die gesunde Lehre ist allein das direkte Wort Gottes, nicht von einem Menschen vermittelt, nicht verfälscht durch eine Meinung oder durch eine Auslegung, die ja immer, auch im besten Fall, nur einen Teil beleuchten kann von dem, was Gottes herrliches Wort mir zu sagen hat und an mir bewirken will. Alles andere ist Mischwerk. Und diese Predigt hier bildet keine Ausnahme. Pass du auf, es geht um deine Ewigkeit bei Gott. Freilich, das Predigen, wenn es recht geschieht, kommt immer aus dem Wort Gottes. Aber durch menschliche Interpretationen und Auslegungen ist es auch immer einer Verflachung unterworfen, einem Beschnitt durch Menschengeist. Je weniger ein Mensch das Wort Gottes persönlich durchlebt hat und durchlitten hat, aber doch dieses Wort Gottes in den Mund nehmen will mit eigenen Worten, umso eher soll er lieber schweigen. Kierkegaard sagte diesbezüglich, und ob ich gleich keine Vollmacht habe, einem anderen Menschen eine Pflicht aufzulegen, Jedes Wort, das ich von der Kanzel in der Predigt gesagt habe, habe ich mir selber zur Pflicht gemacht und Gott hat es gehört. Es ist aber in Wahrheit immer ein Wagestück zu predigen. Und er merkte dazu noch etwas an, das ich selber nie vergessen habe. Er sagt, dann besteige der Prediger die Kanzel, nehme das Neue Testament zur Hand, nenne den Namen Gottes und lese dann der Gemeinde die Stelle aus dem Wort Gottes laut und deutlich vor. Darauf hat er Stille zu sein und 5 Minuten schweigend auf der Kanzel stehen zu bleiben und dann kann er gehen. Wir verstehen, aber wie ist das in unserem Alltag? Gottes Wort sagt, wir haben es schon gehört, was nicht aus dem Glauben geht, ist Sünde, denn es wird ja dabei das einzig wahre Ziel, nämlich Gott, verfehlt. Und doch reden wir und reden und reden und reden uns selbst zu Gericht. Was da aus unserem Herzen kommt, über die Lippen, wird alles von unserem Herrn geprüft und gerichtet. Und wir reden weiter. Nicht aber nur das Nötigste, wie Jesus sagt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel. Nein, ich rede ja doch. Und gebe nicht nur bloß technische Anweisungen. Und auch du redest. In dem Sinn unterscheiden wir uns nicht von einem Prediger, nicht wahr? Wir reden. Dabei kommt über unsere Lippen, womit unser Herz überfließt. Und als Menschen der Heiligen Schrift, die wir als Christen sind, denn jeder Christ ist untrüglich wiedergeboren aus dem unvergänglichen Wort Gottes, so steht es in 1. Petrus 1,23, sofern er wahrhaftig wiedergeboren ist, als Menschen der Heiligen Schrift haben wir das Wissen, das nötig ist, um uns richtig zu verhalten, was die Aufnahme und Wiedergabe des guten Wortes Gottes im rechten Zusammenhang betrifft. Warum hier trotzdem so viel Schindluder getrieben wird, ich weiß es nicht. Denn trotz besserem Wissen wird unser göttliches Geburtselement von unseren Herzen und Lippen verleugnet und vermischt mit eigenen Ansichten und subjektiver Erfahrung. Wir plappern zeitweise nach, was wir gehört haben, auch wenn es dem Wort und Willen Gottes nicht entspricht. Wir tun oft unsere chaotischen Erfahrungen kund und pfuschen vor Menschen mit der eigenen Erkenntnis Gott in sein gutes Wort. Nicht allein das. Wir handeln dann auch in diesem Sinn, wir agieren und reagieren, und dann sind die Werke da, nach denen uns vom Herrn gegeben wird. Ist es ein Wunder, wenn wir dann erst recht auf vieles hereinfallen? All das geschieht doch unter dem prüfenden Blick dessen, der Augen hat, wie eine Feuerflamme, der fragt, wer hat im Rat des Herrn gestanden und hat sein Wort gesehen und gehört? Wer hat auf mein Wort geachtet und gehört? Eines noch, das Wichtigste vielleicht. Im Psalm 119 heißt es, im Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Wollen wir jetzt diesen Satz für wahr halten, und er fordert solches Bemühen ja geradezu heraus, dann muss es unser oberstes Bestreben sein, die ganze Heilige Schrift in Summe zu kennen und auf uns anwenden zu wissen, angeleitet durch den Heiligen Geist, nicht durch eigene Überlegungen. Es fällt in dieser unserer Zeit ja vermehrt auf, gegenüber früher, wie intensiv Teile und Sätze aus dem Wort Gottes heute dazu verwendet werden, den eigenen Standpunkt rechthaberisch zu untermauern. Aber weil die Summe und nur die Summe des Wortes Gottes die Wahrheit darstellt, dann haben wir eben alle zu einem Thema, zu einem Problemkreis, alle gehörenden Verse und Kapitel heranzuziehen. Es geht um Gottes Wort und damit ums Leben, nicht um unsere dumme Rechthaberei. Es gilt ja, den Herrn Jesus überall mit Freude zu suchen und zu finden im Wort Gottes. Und er wird sich finden lassen. Das hat er versprochen. Sprüche 8,17 steht, ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Finden wir ihn, dann sind wir auch in der Lage, vermittels der Weisheit von oben her, endlich die Hand auf unseren Mund zu legen und abzuwarten, Was der Herr zu unserer speziellen Lebenslage und zu unseren Lebensfragen sagt, er, der allein die Wahrheit ist in Person, dann endlich sind wir frei vom Menschen, von uns selber und von der Meinung anderer. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir die Wahrheit als Lebensgrundlage haben durch die Person Jesus Christus, der sowohl die Wahrheit wie auch das Leben ist. Wir haben es absolut nicht nötig, uns zu profilieren mit eigenen Worten, uns hervorzutun mit scheinbarer Erkenntnis. Wir können gut und gerne als unwissend, ja als rückständig und dumm gelten, wenn wir nur ihn, Christus, haben, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Es genügt für uns, nichts zu sein. Es genügt nichts zu wissen, außer Christus. Wir haben die Wahrheit in Person und wir haben das gute Wort Gottes als Geburts- und Lebenselement. Und was ist das wert? Und über uns haben wir Augen, die wie eine Feuerflamme nicht nur über uns wachen, sondern die auch darauf achten, dass wir nicht abgleiten. Wie sollen wir nun hören und lesen und was in uns aufnehmen? Worauf sollen wir achten, damit sich Gottes Gnade auch wirklich auswirkt im Leben, in dem ewigen Leben, das er uns gegeben hat? Das heißt, daher achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr zumesst, wird auch euch zugemessen werden und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Und im Lukas-Evangelium geht es um das Wie. Habt Acht, sagt der Herr, es geht um eure Zukunft. Hören wir auch dieses Wort aus seinem Mund noch einmal. So habt nun Acht, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Und Paulus schrieb an Timotheus, und es gilt auch uns dieses Wort, ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren, bis zu jenem Tag. So in 2. Timotheus 1,12. Und dazu kommt die Aufforderung des Herrn an uns, die gleichzeitig auch eine Zusage ist, was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wir haben in diesem Lesen und Hören im Sinne Gottes nichts anderes für uns als das ganz normale, das ganz natürliche Christenleben. Denn der Herr hat die Seinen versetzt in akkurate Aufmerksamkeit und der Heilige Geist macht normal. Das gibt es sonst nirgends, schon gar nicht in der Welt. Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes der Liebe Gottes und dort herrscht Aufmerksamkeit und Konzentration auf ihn, den großen Hirten der Schafe. Das ist das Wesen eines jeden wahren Gotteskindes, wie Jesus extra betont in Johannes 10, 27 und Johannes 5, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Amen. Amen.